Hier ist die Eishockey-Show, hier sind die Sportfuzzis, Basti, Sascha und Rick. Hallo und Servus und Joten Tag oder was auch immer da draußen. Freut uns, dass ihr dabei seid.
Preisen, Schorsch. Fängt schon wieder gut an heute.
Das Ganze jetzt live recorded sozusagen in den Rick Goldmann Tonstudios München, Bayern, Deutschland.
So kann man sagen, und falls es dir auffallen ist, auch den Zuhörern zu Hause an den Äthern.
An den Endgeräten.
Wir haben die Musik wieder.
Ja.
Wir haben sie wieder gefunden.
Das bedeutet, diese Folge wird nicht technisches Desaster heißen oder was auch immer, technischer Defekt.
Sondern inhaltliches Desaster.
Sie kann nur noch menschliches Versagen heißen.
So, damit herzlich willkommen. 53 Sekunden war es ganz gut in deiner Einleitung heute, Sesh.
Danke. Normalerweise bin ich ja so unter 1,30 nicht zu stoppen. Richtig. Heute haben wir es hingekriegt.
Vor allem in den 90 Sekunden machst du gerne mal 1,30.
Also wer Lust hat, natürlich die Eishockey-Show gerne abonnieren. Ihr wisst das und werdet natürlich auch immer auf unserem Sportfuzzi-Kanal über Insta zum Beispiel informiert. Und wir freuen uns auch, wenn ihr das Ganze vielleicht mal teilt, damit noch mehr da draußen in der Social-Media-Welt informiert werden, was wir hier jede Woche so treiben.
Genau. Und bevor wir so richtig reinstarten, Aufruf, Hans Zach wird 70. Am Samstag ist es soweit. Ist das überhaupt der Samstag?
Ja, der 30. ist der Samstag.
Ja.
Dein ehemaliger Lehrmeister.
Ja, von vielen der Lehrmeister. Und deswegen Aufruf an alle, die zuhören, Postkarte kaufen und ganz einfach Hans Zach Glückwünsche schicken an 83646 Bad Tölz. Das ist tatsächlich so, Bad Tölz ist so klein, der Postbote weiß, wo das hinkommt. Wir müssen die komplette Straße hier nicht angeben, aber alle hin, der wird sich wirklich freuen. Ich werde es noch ein paar Mal machen, falls ein paar schon nach 2 Minuten abschalten. Haben wir es jetzt am Anfang gemacht, wir machen es aber später auch nochmal. Ernsthaft, Postkarte nochmal, Hans Zach, vorne H, hinten Z.
Du hast es mit Hans abgeklärt, hoffentlich.
646 Bad Tölz, er freut sich, der liest alle durch.
Die Legende wird 70, der hängt auch jede einzelne Postkarte dann in seiner legendären Garage auf, oder?
Das weiß ich nicht, das können wir ihn ja dann mal fragen.
Wäre übrigens mal eine Idee, vielleicht einen Hans anzufragen, ob wir es unseren Podcast mal bei ihm machen, mit ihm.
Dass wir hinreisen zu ihm.
The Traveling Eishockey Show.
Das wäre doch echt cool.
Uns selbst einladen.
Haben wir noch nie gemacht.
Hat ein großes Interview in der Eishockey News gegeben, sehr interessant. Auch ein paar Thesen daraus gehört, aber dazu vielleicht nachher mehr.
Ja, lass uns darüber durchaus nachher nochmal sprechen und vielleicht einsteigen mit den Playoff-Serien, damit wir wieder im aktuellen Geschehen sind, der deutschen Eishockey-Liga.
Ich wollte gerade sagen,
aber wir pausieren ja schon wieder. Jetzt haben wir uns 5 Tage letzte Woche langweilen müssen, jetzt müssen wir uns wieder ein bisschen langweilen, bis die Serie weitergeht. Das ist schon echt ein Kaugummi-Viertelfinale. Es wird jetzt noch zäher, finde ich. In der letzten Woche dachte man, okay, jetzt ist die eine Pause, jetzt kommt noch eine drauf. Oh, ich verliere auch gerade den Flow.
Wenn es bis zum Ende geht, 20 Tage für eine Viertelfinalserie, hör mir auf. Also,
das stimmt. Also, wir wussten es ja letzte Woche schon, dass es so sein wird.
Ja, aber jetzt fühlt man es nochmal anders, das wollte ich sagen.
Ja, finde ich auch.
Und wie geht es den Spielern
fehlt
erst?
Was. Ja. Die haben auch keinen Bock. Also wenn du mit denen redest, die finden das auch blöd tatsächlich.
Die finden es blöd. Ja.
Das ist aber vielleicht die Frage.
Fans auch übrigens. Ja. Obwohl viele sagen, ja, mit der Reiserei und so weiter. Aber es ist halt das, wir haben es letzte Woche schon ausführlich hier auch besprochen, das, was die Playoffs letztendlich ausmacht. Diese vielen Spiele hintereinander, diese Dynamik, diese kleinen Sachen, was auch in der Serie wirklich entsteht und gar keine Möglichkeit hat abzuebben, sondern eigentlich noch weiter pusht wird. Und man hat die Auswirkungen, glaube ich, auch diese Woche gesehen.
Ja, das wollte ich nämlich fragen, so inwieweit kann man das jetzt auch vielleicht festmachen an der einen oder anderen Serie? Was habt ihr beobachtet?
Ja, die meisten Auswirkungen hatte es tatsächlich ja auf die Serie Augsburg gegen Düsseldorf. Düsseldorf den Auswärtssieg geholt, dann war die Woche Pause und dann gewinnt halt Augsburg die 2 Spiele. Ja. Erst rein vom Ergebnis.
Vom Ergebnis, ja.
Das heißt natürlich nicht, wenn die Dienstag gespielt hätten, dass das nicht auch so hätte sein können, aber da ist es halt durchaus offensichtlich, dass ein paar Sachen geändert wurden, dass Augsburg da einen anderen Flow mitgenommen hat.
Ich glaube schon, dass du in jeder Serie da diesen
Effekt,
ja, diese Pause, die hat Spuren hinterlassen. Man kann es natürlich dann immer reininterpretieren, wo man es dann sehen möchte, aber ich finde, du kannst es bei jedem Team irgendwo sehen, ob das jetzt Berlin ist, das ja im Februar richtig Schwung hatte und da eigentlich gut drin gestanden ist, das eine Spiel dann aber klar verliert zu Hause und trotzdem meinten dann alle eigentlich, München ist jetzt durch mit dem Sieg und dann ist ganz anders gekommen, bei Berlin überragend zurückgeschlagen hat dann in München.
Ja, können wir gleich nochmal detailliert drauf eingehen. Ja.
Auch bei Mannheim, wie die am Freitag gespielt haben, in der Art und Weise, oder da hat es vielleicht eher mehr Nürnberg geholfen, hat Mannheim gar nicht so rausgenommen, sondern hat Nürnberg vielleicht ein bisschen geholfen, dass der Mannheim aus dem Tritt kommt und ich sehe es auch so bei AEV DEG natürlich vom Ergebnis her, da war es 1-2, also 2 Düsseldorf, 1 Augsburg in der Serie und jetzt hat Augsburg 3, weil sie 2 hintereinander gewonnen haben.
Es ist aber auch so, ja, für die Coaches eine ganz andere Situation, ne? Weil du sonst ja gar nicht so viel Gedanken dir machen musst, wie erstellst du die Pläne wieder für die Wochen, sondern da rutschst du von einem ins andere Spiel, hast ja noch den Reisetag auch oft dazwischen bei den Auswärtsspielen. Jetzt musst du ja schon wieder ein bisschen mehr planen, ne? Das ist ja auch von der Trainingssteuerung eine ganz andere Note.
Du hast ja praktisch, wenn du den normalen Rhythmus hast, auch gar keine Zeit, was einzustudieren. Weil du machst ja nur diese 20 Minuten, halbe Stunde Training, was du, also wenn du Sonntag spielst und Dienstag wieder spielst, da hast du ja nicht viel Eis. Das ist ja eigentlich nur ein in Bewegung bleiben, in der Ausrüstung bleiben und im Flow bleiben. Aber wenn du eine Woche Pause hast, kannst du natürlich wirklich wieder taktisch trainieren.
Das heißt aber auch die große Zeit der Videocoaches dann, die ja sonst vielleicht gar nicht so viel Einfluss nehmen können in der kurzen Zeit. Jetzt kannst du ja viel mehr noch darauf eingehen, oder?
Naja, also das Video-Coaching ist, muss man unterscheiden. Video-Coaching ist ja was, das strengt dich ja erstmal nicht an. Du musst ja nur hinschauen. Das ist was, das machst du definitiv. Du machst es jetzt deshalb nicht mehr, sondern jetzt ist eigentlich mehr das On-Ice-Training der Unterschied. Wirklich die Belastung mit dem Körper. Aber der Punkt daneben bleibt ja relativ gleich, weil du hast ja keine neuen Spiele, die quasi reinkommen. Also da verändert sich relativ wenig. Ich glaube, dass der mentale Aspekt momentan.
Glaubst du nicht, dass man ein Spiel noch mehr auseinandernehmen kann auf der Basis?
Du kannst das schon, ob es da noch was bringt, ist die Frage. Okay. Also ich meine, ich habe im Sturmi gesprochen in Los Angeles drüben, also da kann ich bloß immer wieder zurückkommen. Weil
du warst in L.A.?
Ja, aber das ist halt echt krass. Das sind so Sachen echt, wo du mitnimmst und wenn du es dann siehst, auch wie die arbeiten da, das ist wirklich über Stunden hinweg gearbeitet, dass ja hunderte von Seiten, die im Scouting-Bericht kommen, dass er die auseinanderfädelt, was ist wirklich interessant, was ist noch da und kommt auf 3, 4 Seiten runter und bespricht das Ganze dann im Team. Also irgendwann ist es dann, da sagt der Sturm ja auch, irgendwann ist dann halt einfach zu viel. Das bringt er halt dann irgendwo wahrscheinlich auch gar nicht mehr so viel. Also deswegen glaube ich, der größte Aspekt ist eigentlich der On-Ice-Bereich. Mhm. Wie setzt du die Belastung richtig, dass du am Freitag dann tatsächlich fit bist? Und der zweite ist der mentale Aspekt. Der mentale Aspekt in den Playoffs ist das Wichtigste. Wie schaffst du es, obwohl jetzt ein kleiner Abbruch letztendlich ist, obwohl du runterfällst und eigentlich nicht die Anspannung hast, sie trotzdem zu halten, ja, da zu sein und auch wenn so 3, 4 Tage mit wenig sind, wo du ein bisschen rumhängst, lasch bist, dass du am Freitag wieder 100%ig da bist und deine Leistung bringen kannst.
Lass uns mal die Serien so ein bisschen durchgehen. Ich würde mal gerne anfangen, auch aufgrund der Tatsache, dass wir gleich mal telefonieren wollen und ja,
der muss dann gleich los, der
Angerufene schon in den Startlöchern sitzt. Oder?
Der muss in die Küche.
Der muss in die Küche. Köln gegen Ingolstadt. Krasse Serie auch irgendwie. Schon 3-mal Verlängerung, glaube ich, jetzt in 5 Partien. Ja. Man hatte so das Gefühl, Köln ist da schon raus, vor allem nach dieser Auftaktniederlage, die so krass war, wo bei Ingolstadt irgendwie alles gepasst hat. Aber jetzt ist das wieder eine enge Buchs?
Ja, ist es. Ich glaube, natürlich die Ergebnisse am ersten Spieltag im Viertelfinale waren ja sowieso krass, aber du darfst da nichts drauf geben und das interessiert die Mannschaften ja auch nicht. Und das ist ja nicht so, dass die das tatsächlich nur sagen, sondern das ist wirklich so. Du musst diese, wir kommen wieder zurück, mentale Stärke haben, eben so ein Ergebnis auszublenden. Das ist nur ein verlorenes Spiel. Zack, weiter geht's. Und ich glaube, das hat Köln ganz gut gemeistert. Interessant ist tatsächlich, wie sich Köln im Laufe dieser Serie auf den Gegner eingestellt hat. Mhm. Weil Ingolstadt, die haben den Speed, die haben diese Konter gefahren. Das war ja zum Teil, das siehst du ja ganz selten im Profi. Also okay, die sind mal in Spiel 3, nee, in Spiel 2 in Ingolstadt. Spiel 2 war in Ingolstadt. Mhm. Da sind mal ein 5-1-Konter gelaufen. Also das gibt's eigentlich gar nicht. Und da haben die echt Sachen aufgefahren, Ingolstadt, wo du dachtest, boah, wie viel können die jemals eindämmen? Und da haben die wirklich 3 und fast 4 Spiele dafür gebraucht, um da so richtig in diese Serie reinzukommen. Und mittlerweile.
Dann war auch die Pause kurz, muss man sagen. Und dann haben sie verloren, zwar knapp, aber.
Ja, aber sie haben Mittel gefunden, irgendwie diese Konterstärke von Ingolstadt tatsächlich wegzunehmen. Und seitdem ist das eine ausgeglichene Serie.
Für mich der größte Unterschied, und das habe ich im ersten Spiel gesagt, ist die Torhüterposition. Letztes Spiel hat der Wessler gut gehalten. Insgesamt muss ich sagen, hat er mir über das ganze Jahr nicht so gut gefallen wie die Jahre zuvor. Das heißt nicht, dass er schlecht ist, Wessler, aber ich habe ihn nicht so gut gefunden. Und Reimer hat in der Hauptrunde halt gegen Köln 3-mal gewonnen. Hat überragende Werte. Inzwischen fast eine Fangquote oder genaue Fangquote von 92,6%. Ist die zweitbeste in den Playoffs von allen Torhütern. Der spielt hervorragend.
Kannst mitarbeiten.
Ja. Hervorragend. Und wenn man da vergleicht, Wessler hat eine Fangquote von unter 88%, 87,9. Also da ist ein eklatanter Unterschied in meinen Augen. Das heißt nicht immer, dass es eine Person ist, also wirklich nicht falsch verstehen. Bloß insgesamt ist das so ein Treffer, vor allem wenn du haben wir es gerade angesprochen, du hast 3-mal Overtime. Da kann so ein Treffer einen großen Unterschied ausmachen.
Der macht es tatsächlich in der Overtime meistens.
Ja. Ja, aber nein, du weißt, was ich meine. Ja. Wenn nur ein Tor kann da wirklich sein, wie gesagt, also bei dem ersten Spiel, da kann Wesslau letztendlich auch, deswegen hat er auch schlechte Fangquote, da kann Wesslau nicht wirklich was dafür bei so vielen Treffern, da war insgesamt Köln nicht gut. Bloß, wenn man ganz genau drauf schaut, hat Reimer für mich einfach einen Vorteil momentan in dieser Serie auf der Torhüterposition.
Nichtsdestotrotz,
aber sie starten auch 3-2 vorne. Der ist bestimmt heiß. Er wird immer am Herd bleiben, Wesslau.
Ist das ein Übergang?
Wahnsinn.
Das führt uns vielleicht zu unserem Telefongast am heutigen Tag.
Wieso vielleicht? Wie soll ich es noch hinlegen?
Naja, ja, vielleicht geht er nicht hin. Ist uns ja auch schon öfter passiert.
Vielleicht kannst du auch auf eine gute Art und Weise überleiten und nicht so plump. Ja. Deshalb dachte ich vielleicht,
ich da kommen wir aus Kreatives. Smörrebröt,
röm. Wir wollen mal anfragen, wie die Stimmung so ist in der Kölner Fangemeinschaft und horch mal rein bei einem Mann, der immer bei den Haien vor Ort ist.
Ja, wenn er kann, auf jeden Fall.
Großer Haie-Fan, wenn er eben nicht gerade kocht.
Ah.
Das ist nämlich der Sternekoch Mario Kotaska.
Hat er einen Stern?
Der hat einen Stern. Ja. Wir können ihn gleich nochmal fragen, vielleicht auch zwei, ich weiß es nicht.
Nein,
nicht, dass ich ihm jetzt einen klaue hier.
Nö.
Aber man kennt ihn aus der Küchenschlacht zum Beispiel oder...
Jetzt hat der Rick keinen Bock mehr, weil er neidisch ist.
Achtung, es klingelt durch. So, guck mal.
Mario Kotaska?
Hier ist die Eishockey-Show mit Rick, Sascha und Basti. Mario, grüß dich.
Hey, habe die Ehre.
Ja, wir haben die Ehre. Danke, dass du Zeit hast für uns.
Ich habe in der Tat jetzt gerade Zeit, ja.
Das ist cool. Mario, wir haben gerade dich schon mal so ein bisschen eingeleitet, natürlich als sehr großen Haie-Fan. Abseits deiner beruflichen Tätigkeit treibst du dich ja immer wieder im Eisstadion rum, wenn es irgendwie geht und es die Zeit zulässt. Bist du dementsprechend eigentlich bei allen Playoff-Spielen auch mal da oder hast du terminlich so viel zu tun, dass da manchmal auch so ein bisschen die Zeit nicht da ist?
Also ich habe es jetzt in der Serie auf 2 geschafft hier. Das erste konnte ich leider nicht. Und ich versuche mir das schon in meinem Kalender so einzurichten, dass es irgendwie möglich ist. Jetzt am Freitag, Ingolstadt ist natürlich jetzt nicht um die Ecke, aber ich habe mit dem André Teichritt, der bei uns den Fanshop organisiert, soweit, ich will nicht sagen klar gemacht, aber ich habe ihn gefragt, ob es ein Public Viewing gibt und er hat gesagt, ja, sie übertragen. Also bin ich am Freitagabend dann im Fanshop mit vielen anderen und werden mir da das Spiel angucken.
Sehr geil. Also wir merken, du baust deine Termine um die Haie-Spiele herum. Genau richtig, das ist ein Fan.
Aber sag doch mal, Mario, grundsätzlich, wie bist du eigentlich zum Eishockey gekommen? Ist das einfach so, Kölner, die sind eh für den FC und für die Haie und für alles da? Oder hast du irgendwie einen speziellen Bezug zum Eishockey?
Also ich bin durch Eishockey durch einen Kumpel gekommen. Da war ich noch sehr aktiv im Restaurant. Und der kam immer nach den Spielen, gerne am Freitag, zu mir dann in die Küche und erzählte mir, wie toll es doch beim Eishockey ist. Und dann sage ich, du, ich habe immer keine Zeit und lass mich in Ruhe. Und irgendwann hat er aber nicht nachgegeben. Und dann war ich einmal mit in der Halle. Und dann gab es damals noch die Aktion, die hat der Philipp Walter ins Leben gerufen, wir sind Haie. Da war ja der KHC so gut wie pleite. Und seitdem, ich habe dann richtig Blut geleckt. Also seitdem lässt es mich nicht mehr los.
Und du bist tatsächlich erst in Köln zum Eishockey gekommen, weil du kommst ja eigentlich auch aus einer Eishockeystadt, Mario, aus Kassel.
Ich war früher bei den Huskies, war ich mal. Da weiß ich noch, dass es da immer verdammt geile Pommes gab. Und da habe ich auch schon, das war so. Das ist vielleicht sogar immer noch so. Und da fand ich die Stimmung schon immer total geil. Da waren wir aber so eine Kumpelsklicke und da habe ich jetzt die ganz großen sportlichen Interessen noch nicht gehabt. Da war es einfach ein geiler Abend mit den Jungs. Wir waren so eine Sechsergruppe und haben uns da in der Halle einfach ausgetobt, weil die Stimmung einfach fantastisch war in dieser kleinen Halle. Und jetzt hier mit Köln ist es halt so, wir haben ja alle das Problem, glaube ich, dass Fußball immer noch über allem steht. Man sieht es ja auch in der Berichterstattung täglich, wenn man die Zeitung aufmacht. Und ich finde es irgendwie ganz gut, wenn man hier seinen lokalen Eishockey-Verein unterstützen kann.
Das klingt gut, weil du das gerade gesagt hast, finde ich ganz witzig. Du gehst irgendwo hin und guckst erstmal, ob die Pommes gut sind oder ist das so eine Berufskrankheit, so wie wir manchmal als Medientypen bei einer Fernsehsendung gar nicht so entspannt zugucken können, weil man sofort das Ganze analysiert, so ein bisschen, wer macht wie was und wie läuft das da? Ist es bei dir auch so, du kommst irgendwo rein, sagen wir ins Stadion oder bei irgendeinem Event und guckst erstmal, wie haben die das da eigentlich vom Essen her hingekriegt?
Leider ist es so. Leider ist es so. Ich versuche dann schon immer mir zu sagen, nee, komm, du hast heute frei. Und wenn du dann aber jetzt hier bei uns in der Köln Arena in die Bereiche guckst oder siehst irgendwie, was da gerade auf den Grills liegt, dann ist es ganz automatisch, dass man irgendwie sagt, ach, ich hätte es vielleicht anders gemacht oder man könnte es doch auch so machen. Ich glaube, das ist ganz natürlich, dass man da immer brennt für seinen Beruf.
Gibt es denn grundsätzlich was, was vielleicht zu kochen, insbesondere auch in der Küche, da arbeitet man ja als Team, wenn es gut gehen soll und Eishockey gemeinsam haben, also als Mannschaftssport?
Ja, ich glaube, das ist genau dieses Teamplay, also wie du sagst, also wenn man jetzt mal so eine richtig voll funktionierende Küche nimmt, da muss ja dann der eine Koch macht, ich sag jetzt mal, den Spargel und die Kartoffeln, der nächste macht das Schnitzel und es muss ja alles dann auf Punkt auf einem Teller zusammenkommen. Dann geht es noch weiter, der Kellner muss dann natürlich auch das richtige Essen an den richtigen Tisch bringen und das ist schon extremes Teamwork und deshalb kann man das mit Sicherheit auch die Aufgabe eines Küchenchefs so ein bisschen mit der Aufgabe eines Teammanagers irgendwie vergleichen, weil du halt für alle irgendwie ein offenes Ohr haben musst. Wenn du deine Dienstpläne schreibst, musst du wissen, dass irgendwie der Mitarbeiter 2 die Tochter Geburtstag hat oder du musst wissen, dass bei Mitarbeiter 3 gerade die Waschmaschine kaputt gegangen ist. Also man hat schon für alles ein offenes Ohr und versucht es halt dann drumherum zu bauen und dann gibt's bei uns die Servicezeit, also wenn dann die Stellungen reinkommen und in der Zeit ist dann auch keine Zeit für irgendwas anderes. Also da ist man schon sehr fokussiert und danach kann man dann wieder Blödsinn machen oder Bier trinken gehen. Also es ist schon, das darf man immer nicht vergessen, also Küche ist ja echt ein hartes Pflaster, ne? Es sind scheiß Arbeitszeiten, es ist sehr stressig, man hat in kurzer Zeit viel zu tun und davor ist mir immer wichtig, dass man sagt, okay, Team, wir essen nochmal alle zusammen eine Kleinigkeit. Wir besprechen nochmal, was für Gäste kommen heute Abend. Man stellt sich halt auf so einen Abend ein. Ich denke mal, das wird jede Profimannschaft wahrscheinlich genauso machen, dass man sich irgendwie mit der bevorstehenden Aufgabe nochmal fokussiert. Und dann legt man los und macht das Beste, was man kann.
Und apropos Mannschaft, mit den Haien verbindet dich ja nicht nur jetzt, dass du die unterstützen willst. Machst du auch mit den Spielern was? Vom Uwe hört man zum Beispiel, dass Mario Kotaska die absolut besten Steaks auf dem Grill macht.
Aber der war noch nicht bei mir, Mario, deswegen kann er das jetzt noch sagen.
Der hat da jetzt ein bisschen Zeit, vielleicht kannst du den mal einladen.
Ja, der ist in München gerade, ja.
Ja, wir haben letztes Jahr mal zusammen gegrillt und einen echt schönen Abend gehabt. Und das ist ja natürlich jetzt in der Gesamtkaderebene auch ein bisschen schwierig. Auch da ist ja Eishockey noch nicht auf dem Level, was zum Beispiel Fußball hat, wenn man das mal vergleicht mit europäischen Spitzenmannschaften im Fußball oder auch in Deutschland mit Spitzenmannschaften. Da gibt es ja dann teilweise schon wirklich ganze Küchenteams, die für das Wohl der Spieler dann auch bedacht sind, weil natürlich dementsprechend Brennstoff auch rein muss, je nachdem, wie man trainiert. Und ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, was so, ihr seid doch die Profis, was hat man denn für ein Energielevel in den Playoffs? Was brauchst du, 5000 Kalorien am Tag oder was muss man in sich reinstopfen?
Also das kann nur Rick mal antworten, der ist ja grundsätzlich hyperaktiv, ja. Was nimmt er so zu sich?
Das geht schon in die Richtung, ja, an Spieltagen definitiv, insbesondere wenn du dann wieder aufladen musst danach. Deswegen ist es auch übrigens in der NHL, in Nordamerika ist es so, du hast ja auch Kontakt zu Leon Dreiseitel, die haben in Amerika drüben eine eigene Küche in dem Bereich der Kabine.
Und das ist natürlich, ja, also ich meine es jetzt gar nicht negativ, aber das sind so Entwicklungen, die würde ich total gerne auch hier bei uns in Deutschland irgendwie mal sehen, dass man, wie gesagt, diesen Leistungssport auch adäquat von der Ernährungsseite aus begleitet. Denn das sind mit Sicherheit jeden Tag, wenn du Training hast, andere Anforderungen, als wenn du einen Spieltag hast und wenn du regenerieren musst, sind es nochmal andere Anforderungen. Und da muss man sich ein bisschen mit seiner Ernährung, durch die Bewegung, die man halt geleistet hat, muss man sich auch echt gut auskennen. Da kann man nicht einfach nur sagen, ich stoppe jetzt irgendwas in mich rein.
Ist es was sich hier insgesamt vielleicht auch geändert hat in deiner Sichtweise als Koch, dass man mehr auf die Menschen eingeht, jetzt nicht nur im Profisport, sondern auch was man auf den Tisch bringt? Du sprichst es ja gerade an, dass man nicht bloß sagt, das muss gut schmecken und kann aber fettig sein ohne Ende?
Also es bringt ja nie was, an seiner Zielgruppe vorbeizukochen und du hast das tollste Menü und keiner kommt. Klar, man versucht natürlich da schon so einen gewissen Geschmack, Mehrheitsgeschmack irgendwo zu treffen und schlussendlich ist es total schwierig, über Geschmack natürlich zu reden, weil Geschmack kann man nicht messen und Geschmack passt in keine Schablone und Geschmack kann man auch nicht ausrechnen. Das ist ja das Schöne, dass jeder so ein bisschen individuellen anderen Geschmack hat.
Mario, lass uns ruhig nochmal zurückkommen vom besonderen Geschmack auf diese Serie. Wir haben ja eingangs schon ein bisschen drüber gesprochen, ist natürlich für viele Fans jetzt gerade auch eine unangenehme Phase, weil die Pause immer wieder da ist in dieser Viertelfinalserie, ist endlos lang. Wie hast du insgesamt so bisher vielleicht die Serie erlebt? Wie hast du so die Leistung der Kölner Haie erlebt?
Also ich habe es ja jetzt gerade beim letzten Heimspiel irgendwie gesehen und muss wirklich sagen, dass sie sich Gott sei Dank belohnt haben, denn ich habe auch schon andere Serien hier in Köln gesehen, das Zusammenhalt oder das gegenseitige Aufopfern Und das spürt man bis auf den Rang irgendwie hoch. Das ist in dieser Saison oder mit dieser Mannschaft so, wie ich es eigentlich noch nicht wirklich erlebt habe in den Playoffs. Und ich finde es schade, dass sie sich sozusagen bei dem Auswärtsspiel nicht selber belohnt haben. Das war so ein bisschen, als würdest du eine dicke, fette Fischsuppe vor dir haben und schöpfst aber nur von oben das Dünne ab. Die dicken Fische lagen irgendwie noch unten am Boden. Und deshalb glaube ich, dass im Team oder in der Mannschaft der Fokus ganz stark jetzt auf Freitag natürlich liegen wird. Und ich hoffe einfach, dass jetzt so ein Quäntchen Glück oder es Momentum, wie man es so schön nennt, dass es einfach zurückkommt jetzt zu uns.
Mario, wie siehst du, wir haben hier schon ein bisschen voranalysiert und haben gesagt, dass die Kölner Haie sich ja irgendwie von Spiel zu Spiel besser auf Ingolstadt eingestellt haben, gerade was die Konteranfälligkeit betrifft. Wie hast du das gesehen? Hast du das ähnlich gesehen oder siehst du tatsächlich da ein bisschen andere Sachen bei den Haien, weil du verfolgst die ja tatsächlich das ganze Jahr über?
Na gut, jetzt, ja klar, das ganze Jahr ist ja eigentlich fast schon abgehakt. Jetzt fokussiert man sich doch extrem auf diese Serie und wie es jetzt halt am Sonntag der Fall war, da kommt dann irgendwie so ein blöder Fehlpass. Wer war es denn? Der Ennis hat das doch, glaube ich, eingeleitet, das 0-1. Und dann rennst du dem halt wieder hinterher. Und deshalb ist es von der Moral, glaube ich, besonders hoch einzuwerten oder einzuschätzen, dass man das auch nochmal gedreht hat und diesen Rückstand dann in den Sieg umgemünzt hat. Und ich glaube, das spricht gerade so ein bisschen für die Truppe. Also ich finde die Moral, und da kann ich eigentlich nur rechts und links die Stimmen aus dem Block irgendwie wiedergeben, das schwappt irgendwie rüber auf die Tribüne. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Stärke, die sie jetzt in dieser Serie hoffentlich auch am Freitag nochmal umsetzen können.
Mhm. Ja, klingt gut. Also gerade, weil du sagst, das kommt auch so aus dem Block, das ist ja dann wirklich des Fans Stimme. Mario, zum Abschluss vielleicht so ein paar oder ein, zwei Sportkochfragen, die ich noch schnell hätte. Du hast ja auch dieses Buch geschrieben, +3-Prinzip, ist das richtig? Habe ich es richtig wiedergegeben? Mhm. Das ist ja so ein bisschen Kochen mit wenig Zutaten. Ne? Was braucht ein gutes Eishockeyspieler an Zutaten für dich als Fan?
Eigentlich nur ein Siegtor.
Okay, also eigentlich nur eine Zutat, meinst du? Das geht ganz schnell. Okay.
Eigentlich nur ein Siegtor, ja.
Und wenn die Kölner Haie diese Serie noch wuppen würden in 7 Spielen, was wäre so ein bisschen das kreative Playoff-Viertelfinal-Sieg-Dinner, was du den Jungs vielleicht kredenzen würdest? Was dürfte da drin vorkommen?
Also ich glaube mal, mit einem dicken, fetten Steak würdest du die Jungs glücklich machen.
Ja, ne?
Da dürfen es dann auch mal ein paar Pommes dazu sein. Und ja, damit irgendwie alle beruhigt sind, würde ich vielleicht noch einen kleinen Gurkensalat dazu machen.
Ja, weil du es gerade sagst, Steak, jetzt habe ich dich schon mal dran. Jetzt kann man auch hier mal alle fragen, die daheim, die sonst immer die Kochshows anschauen. Das Steak, salze ich es, bevor ich es in die Pfanne reinmache oder wenn ich es raushole?
Also das ist eine riesen Glaubensfrage. Und ich sage immer, es kommt so ein bisschen auf die Dicke des Steaks an. Wenn du jetzt so ein 1,5 Kilo Porterhouse-Steak nimmst, das würde ich auf alle Fälle auch vor dem ersten Grillen leicht salzen. Aber das Salz kann ja gar nicht in den Kern eindringen. Deshalb würde ich so ein großes Stück auf alle Fälle nach dem Aufschneiden nochmal an der Oberfläche mit so ein bisschen grobem oder feinem Meersalz erwürzen. Und jetzt so ein kleines Schnitzel, was ich paniere, das würde ich auf alle Fälle vorher salzen. Weil wenn dann die Panierung drumherum ist, dann kommt das Salz ja nicht mehr an das Schnitzel dran. Und so muss man sich ein bisschen der jeweiligen Aufgabe stellen. Ich glaube, es gibt da kein richtig und kein falsch. Aber generell würde ich sagen, große Stücke sollte man danach nochmal salzen, nach dem Aufschneiden.
Mario, dann danke auch für diesen Tipp und ich glaube, das passt ganz gut. Manchmal ist Eishockey und für welche Mannschaft das Herz schlägt ja auch eine reine Glaubensfrage. Super, dass du dabei warst.
Gott sei Dank.
Ja, und
ja, vielen Dank.
Viel Spaß weiterhin und ja, wer Lust hat, sich über Mario zu informieren, du hast ja bekanntermaßen auch die Homepage, da steht ja alles drin, was man über dich und auch deine Aktivitäten im TV und ich habe es ja gerade gesagt, auch Richtung Bücher wissen muss. Danke, Mario.
Alles klar.
Vielen Dank, Mario.
Ciao. Alles klar. Bis bald. Ciao.
Ja, da haben wir mal reingehorcht bei Mario und Goldi hat jetzt noch seinen finalen Tipp bekommen.
Das war ja immer wir sind wieder bei der Kulinarik.
Ja, genau, aber das ist ja.
Ich habe mit vielen Köchen
die Kochshow
gesprochen.
Nicht die Eishockey-Show.
Ja, ich habe noch einen Podcast. Die Kochshow.
Ja, du denkst ja immer, dass du es drauf hast am Grill und deshalb ist es mal schön, dass du.
Ich kann nicht bloß Grill, ich kann überall kochen. Du redest immer nur vom Grillen.
Ja, weil du mich nur zum Grillen einlädst.
Deshalb lade ich nur, dass du nur grillen kannst. Ich lade dich gar nicht ein, du bist nur da.
Lass ihn doch sich selbst.
Aber alle Köche, mit denen ich gesprochen habe bisher, das ist wirklich dieses Salz. Ich glaube, das haben die untereinander ausgemacht und so als Witz so nach außen raustragen, dass einer sagen kann, ja, muss da vorher gesalzen werden, der andere sagt da nachher. Jeder sagt es unterschiedlich und jeder sagt, das kommt ein bisschen
aber drauf. Aber jeder hat sich abgesprochen.
Und eigentlich ist es wurscht, ein bisschen eine Glaubensfrage. Aber ja, aber jeder versucht da irgendeinen Punkt zu haben. Ja, bin ich wieder nicht schlauer. Ich salz, wenn ich Lust habe.
Machst du ja sowieso.
Eins vorneweg, wir werden auch gleich nochmal reinhören in diese Serie auf Seiten vom ERC Ingolstadt und mit einem Spieler nochmal kurz telefonieren. Geht gerade noch nicht, weil während wir jetzt diesen Podcast aufzeichnen, müssen wir noch ein bisschen warten, denn die sind noch im Training. Die bereiten sich vor. Die haben ja auch genug Zeit zu trainieren gerade.
Ja, bei allen jetzt so. Also es ist Mittag, gerade Mittwoch, wo wir das aufnehmen. Ja, wo auch, ja, aber auch zeitlich wann.
Ja, ab und zu wird es halt auch mal Donnerstag. Ne? Ja. Wenn man am Gate halt rumsitzt. Aber
da, das wo wir dann nicht so viele Zeit haben.
Aber wir wollen jetzt nicht wieder in diese Wunde reinpieken.
Nochmal der Aufruf, Hans Zach eine Postkarte zu schicken. Unter Hans Zach unter Postleitzahl 83646 Bad Tölz freut sich der Hans, wenn er Postkarte bekommt. So, komm, lass mich auf die Serie nochmal eingehen. München-Berlin, Serie steht 3-2. Du warst vor Ort im letzten Spiel in Berlin.
Ich war beim letzten Spiel vor Ort, ich war bei München, genau.
Vorletzten.
Genau, bin jetzt in Berlin wieder bei Spiel 6, aber Spiel 5 habe ich mir vor Ort angeschaut.
Also doch im letzten.
Ja, und muss schon sagen, ich war sehr beeindruckt von der Art und Weise, wie Berlin gespielt hat, weil die halt defensiv eine sehr, sehr gute Leistung abgeliefert haben. Wie hat's, ich glaube, Andi Eder hat's, glaube ich, gesagt.
Du hast ihn interviewt, dich.
Ja, ich glaube, er hat gesagt sowas wie, so gut wie Berlin ist oder war, so schlecht waren wir auch. Also,
so ungefähr hat er es gesagt.
Genau, er wollte damit jetzt auch nicht die Leistung der Mannschaft natürlich runterreden, aber er hat gesagt, lag eher an uns, dass wir so schlecht waren, dass man denkt, Berlin war so gut. Muss dann natürlich auch ein bisschen so sagen. Jannik Seidenberg hat ja nach dem Spiel dann gesagt, alles gut, so nach dem Motto, wenn wir unser Spiel spielen und wenn wir München sind, dann kann Berlin spielen, wie sie wollen. Aber ich fand schon, Vorchecking, also da waren schon so viele Elemente drin, dann natürlich die Finishes da von Ortega, vor allem zum 3-0, war echt extrem viel dabei, was München Probleme bereitet.
Ja, die haben tatsächlich auch die Fehler, die München normal ja minimieren kann, echt bestraft. Ja. Und sie haben zwei ganz kleine taktische Finessen vorgenommen vor der Partie. Sie haben einmal die Center gewechselt, also zwei Center einfach haben die Reihe getauscht und zwei Außenstürmer haben getauscht. Das ist ja so ein kleines Mittel, wo man immer sagt, ja, wir setzen nochmal einen neuen Akzent, weil da vielleicht mehr Konzentration da ist, wenn du einen neuen Partner an deiner Seite mal hast, anstatt wenn alles eingefahren ist. Aber die Reihen haben durch die Bank so hervorragend funktioniert bei Berlin. Wie du auch schon gesagt hast, Sesh, der Vorcheck war sensationell, hat München echt Probleme gehabt, rauszukommen. Und man weiß aus Tradition aus den letzten Jahren, dass München eigentlich ein Meister davon ist, unter Druck trotzdem einen guten Aufbau zu spielen und immer wieder eine spielerische Lösung zu finden. Und die haben sie genau nicht gefunden. So hat Berlin schon mal komplett gute Chancen von München minimieren können und hat selber, das haben wir jetzt gerade schon gesagt, echt die wenigen Fehler, die München dann gemacht hat, ausgenutzt.
Aber es ist schon interessant, es sind eigentlich die zwei Spiele, Spiel 4 und 5, komplett unterschiedlich gewesen. Ja. Mit denen, die ich gesprochen habe, nach Spiel 4 privat, die haben alle gesagt, die machen das fertig in München. Keine Chance für Berlin, da nochmal irgendwie reinzukommen. Egal von welcher Seite oder wo Anhänger ist oder egal wer das gesagt hat. Und dann muss man ganz klar sagen, jetzt haben wir gerade den Berlin-Sieg besprochen, das 3-0 in München, wo Berlin einfach souverän war. Ich sehe es auch ein bisschen, für mich ist der Favorit definitiv immer noch München.
Aber das ist schwer zu sagen, Spiel, oder?
Aber wo steht München diese Serie? München ist noch nicht bei ihren 100% ankommen. Also definitiv nicht. Das muss man ganz klar sagen. Also die haben jetzt zwei Powerplay-Tore geschossen von 29 Möglichkeiten. Ja, es ist unter 7%. Die haben das ganze Jahr über eigentlich schon ein schlechtes Powerplay. Wir haben immer gesagt gehabt,
da waren sie um die 13% in der Hauptrunde.
Wenn es dann in die Playoffs besser läuft letztendlich, ist das was, das wo sie vielleicht noch ausbauen können, um nochmal eine Stufe zu zünden. Klappt bisher nicht. Auch das Unterzahl, wo sie aber gut waren, ist auch nicht so gut. 81%. Also bei den
Special Teams. Aber da waren sie ja in der Hauptrunde eigentlich mega. Ne?
Sag ich ja. Ich glaube, da war jetzt nicht mehr so gut. Ja. Bei 81%. Und wenn man dann hinschaut, dann kommt natürlich der Klassiker in den Playoffs zusammen. Torhüter Poulin, überragend, hat die beste Fangquote momentan in der Liga. Und dann ein paar andere, die laufen gut zur Form auf. Ortega hat in den Playoffs jetzt 5 Tore, 3 Assists. Dazu Backman in den letzten 6 Spielen mit 4 Toren, 3 Assists. Dann kommen dann die Spieler einfach auch raus und dann formt sich das so, was man bei Berlin ja hat, aber schon riechen können ab der Pause im Februar, dass es ein bisschen in die Richtung läuft.
Aber ist schon schwer vorherzusagen, wo diese Serie steht. Ne? Wir reden über zwei Shutout-Siege der Eisbären Berlin. Ja? Dann das erste Spiel, was ein Overtime-Sieg für München war. Also wenn du das jetzt nur siehst und guckst nur auf Ergebnisse, hättest nichts gesehen über die Anzahl der Minuten Eishockey, schlägt das ja Richtung Berlin aus, von dem, was
man
sieht.
Ich glaube, in dieser Serie ist es tatsächlich so, dass du in keiner anderen so krass sagen kannst, du musst von Spiel zu Spiel gehen, weil in dieser Serie kann sich wirklich, in jedem Spiel kann alles wieder anders sein. Und das ist auch das Erstaunliche irgendwie, dass man sich doch nicht aufeinander einstellt, dass man es vielleicht doch schafft, da noch ein paar Kniffe rauszuholen, wo der Gegner vielleicht nicht drauf reagieren kann. Was man eigentlich sagt, nach Spiel 2-3 weißt du alles über den Gegner, kennst ihn in- und auswendig und dich kann nichts mehr überraschen. In der Serie ist es tatsächlich nicht so.
Deshalb hat Richer vielleicht einen guten Move gemacht mit diesen feinen Veränderungen, die du genannt hast vorhin.
Hinzu kommt, München hat jetzt auch noch einen Verletzten, Abelshauser Kreuzbandriss, der fährt definitiv aus. Gute Besserung.
Ja, Conny, gute Besserung. Ja.
Alles aber ist natürlich auch, Herr Kuck spielt.
Ja.
Ja. Ist natürlich jetzt jemand, der wo München hinten drin auch noch fehlt. Aber ich gebe dir recht, die Serie hat definitiv viele Fragezeichen.
Du hast einen Spieler genannt, der 2 Tore gemacht hat an diesem Spiel.
Oder freut in diesem Spiel. Weil seine Tasten wieder belegt.
Ich wollte es jetzt gar nicht groß thematisieren, aber er ist
Er freut sich immer noch.
Er ist zurück im Toyland. Rick Goldmann.
Verstehe ich jetzt.
Gut, du bist der englischen Sprache auch nicht so mächtig. Ja, deshalb haben wir dich ja auch nach L.A. geschickt.
Damit der Deutsche ist Podcast, der ist momentan noch, den kann sich jeder anhören. Wir haben den Layla Lo-Fi oder wie die heißt bei uns. Wollen wir die mal anrufen?
Ja, mach mal.
Wie heißt die eigentlich?
Ja, Layla wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Eric Clapton, keine Ahnung.
Basti schaut, der weiß gar nichts.
Ich weiß überhaupt nichts gerade, tatsächlich.
Auch egal, Basti. Du hast ein schönes
Leben. Ich wollte den einen Namen noch mal kurz ins Spiel bringen bei Berlin. Ich
couche mich durchs Leben.
Ja. Ortega.
Entschuldige.
Austin Ortega.
Ja.
Da haben am Anfang echt viele, glaube ich, so ein bisschen gelächelt und gedacht, was will dieser 1,74
Ja, ich weiß schon, was du jetzt wieder raus willst.
Ich will auf gar nichts raus. Ich finde nur, es gibt ja manchmal so Nachverpflichtungen, da fragt man sich, warum sind die getätigt worden? Und dann am Ende der Saison verschwinden sie ganz schnell wieder und du hast so gemerkt, okay, war eher so eine Panikreaktion, wir müssen ja, weil, das ist anscheinend ein Playoff-Viech.
Ja, der ist auf jeden Fall ein Schnäppchen, der kam ja aus Växjö, aus Schweden oder ist da nur ausgeliehen von Berlin. Der hat dort überhaupt nicht überzeugt, den haben sie in Schweden tituliert zu einem der 5 schlechtesten Importspieler, die sie in diesem Jahr dort gehabt haben in der schwedischen Liga und dann kommt er nach Berlin und schlägt voll ein. Ja, kann passieren, gutes Händchen gehabt.
Aber man muss sagen, die schwedische Liga ist eine schnelle Liga, schlittschuhläuferisch auf hohem Niveau. Er selbst hat zwar, bevor er rübergegangen ist, in der American Hockey League und in der East Coast ein bisschen rumgespielt. Ja, also er hat in der East Coast gut gepunktet, das heißt noch lange nichts für die DL, aber er kommt aus dem College. Und wir wissen, Basti, der College-Bereich legt sehr viel Wert auf die schlittschuhläuferische Qualität.
Weil die auch teilweise auf den großen Eisflächen spielen.
Genau, von der Ausbildung auch her. Und er ist ein kleiner Spieler, 1,73. Insofern kann das Ganze da schon reinpassen. Ja, schlittschuhläuferisch gut, kommt von Schweden, wo es schnell ist, dann jetzt zu dem Zeitpunkt in die DL rein und dann klappt es halt auch mal. Dann hast einen Lauf und bist drin.
Ich bin jetzt nur ungefähr 5 Zentimeter größer, bin ich für dich dann auch noch klein? Ich wollte das jetzt nochmal kurz zwischen uns
als
klären.
Als Eishockeyspieler. Mir ist ja das war ja nur als Eishockeyspieler. Okay. Inzwischen ist es ja. Früher war es halt so.
Spielt auch keine Rolle mehr.
Hat sich ja einfach komplett geändert, die Spieler. Sind wir wieder da, wo wir schon ein paar Mal waren beim Podcast, wie sich die Sportart eigentlich verändert hat. Mhm. Von 1,90 musste sein und 100 Kilo musste wiegen, übertrieben, schränken hin zu, dass auch drüben in Amerika kleine Spieler mit guter Bewegung einfach alles machen können inzwischen.
Also, wir sind gespannt, wie das nächste Spiel ausgeht. Das ist wirklich eine Serie, wo ich irgendwie am wenigsten vorhersagen würde wollen, wie es ausgeht. Und wenn, würde ich wahrscheinlich komplett falsch liegen, wenn ich einen Tipp abgebe.
Ich habe gerade mal geschaut, was Patrick Kane offiziell groß ist, weil es ist immer ein Unterschied, wie groß und wie der wirklich ist. Offiziell ist er 1,78. Ich habe ihn in der Kabine gesehen, wie ich ein...
Cool, so groß bin ich auch.
Wie ich
ich habe die Größe von Patrick Kane.
Ja, die körperliche.
Die körperliche,
ja, in der Kabine gesehen, ich weiß es nicht ganz genau, ob er wirklich 1,78 ist, aber hat auch 80 Kilo, wenn du dir sowas vorstellst, wenn du das gesagt hättest vor 10 Jahren, ja, dass einer mit 1,75, sage ich jetzt mal eher, und knapp mal 80 Kilo in der NHL über 100 Punkte wieder macht, in 75 Spielen, hätte ich gesagt gehabt, aber so ändern sich die Sportarten, ohne Probleme, ja.
Wollen wir jetzt ganz kurz den Schlenker machen zur NHL oder wollen wir erst die Serie weiter besprechen und in der Reihenfolge bleiben?
Dann bleiben wir in der Reihenfolge.
Okay, kommen wir aber gleich nochmal drauf zurück, weil du die 100 Punkte angesprochen hast, die müssen wir nachher nochmal kurz
abfeiern. Aber dann sind wir jetzt schon da.
Jetzt sind wir schon da.
Den eingeschlagenen Weg gehen wir jetzt kurz.
Wir müssen einmal Dreiseitel hochlegen lassen.
Ja, natürlich.
Leon Dreiseitel, fantastische Saison, die er in Nordamerika spielt. Applaus Also er hat die 100 Punkte noch nicht. Stand heute hat er sie noch nicht. Er steht momentan bei 99 Punkten, hat 46 Tore, sind immer noch die zweitmeisten in der Liga. Er hat aber auch noch Zeit, er spielt ja auch noch 6 Spiele. Ist jetzt nur noch 3 Tore hinter Ovechkin. Ja, und hat insgesamt 99 Punkte, da ist er momentan auf dem 4. Platz. Da ist Kucherov vor ihm, McDavid und Kane. Ob er die wirklich einholt, ist egal. Aber wir sprechen jetzt mal aus, ohne dass er es holt. Er wird über 100 Punkte geben. Das muss man sich mal vorstellen.
Ja.
Das ist unglaublich. Und eigentlich würde ich mir wünschen, dass ich den ganzen Tag nichts anderes mehr davon höre, in Deutschland in den Zeitungen lese. Weil das ist wirklich was, wo man mit ganz, ganz wenigen Sportlern auf dieser Welt, glaube ich, was deutsche Sportler erreicht haben, vor allem auch in Nordamerika gleichsetzen kann. Das geht in Dirk Nowitzki-Richtung, aber ja, da ist da schon keiner mehr. Muss man ganz klar sagen.
Man kann, glaube ich, schon sagen, dass der Leon Draisaitl derzeit der beste deutsche Sportler in den nordamerikanischen Profiligen ist.
Ja, ja, ich glaube, das kann man so stehen lassen. Absolut.
Weil wer da sonst noch so? Der momentan.
Im Basketball hast du den Schröder noch?
Ja, aber der hat ja andere Spieler. Also ich meine, ich will jetzt nicht über Basketball sprechen. Das mache ich in meinem anderen Podcast. Im Basketball-Podcast, den ich auch noch nebenbei habe. Ja, da müsst ihr nicht überall dabei sein. Ihr habt ja euren Spicker-Podcast da, also Darts.
Ja. Ja. Das ist eine sensationelle Leistung. Ich glaube, wir haben das schon öfter angesprochen. Das ist immer so ein bisschen das Problem mit den nordamerikanischen Ligen und Sportarten. Es schwappt natürlich hier rüber, aber die ganz große Aufmerksamkeit bekommt es leider nicht. Und das ist ein bisschen schade, weil das so eine außergewöhnliche Leistung ist, die der da abruft. Genau wie Dirk Nowitzki das über die gefühlten 25 Jahre nicht ganz, er hört ja vielleicht jetzt auch auf, abgerufen hat. Dann wird da wieder natürlich sehr viel und intensiv darüber berichtet. Und dann kommt das den Menschen wieder so in den Kopf und in Erinnerung, dass das da jemand ist, der da mit jungen Jahren rübergegangen ist und mega abgeliefert hat über so eine Leistung bei einem Verein. Bei Leon ist es ähnlich, der ist darüber, hat sich durchgesetzt, was ja schon schwer genug ist, was 1000 Menschen nicht schaffen. Er hat diese spielerischen Fähigkeiten und wie er selber ja mal sagt, auch die mentale Toughness, sich da durchzusetzen, das hat er geschafft. Und das ist einfach, ja, wird einfach leider nicht häufig genug darüber berichtet in dem Sinne. Also im großen Stil. Haben wir noch einen
Sonderapplaus für Leon?
Ja, ich finde, komm, wir feiern das mal ab. Und wir würden uns natürlich freuen. Ich glaube, es wird eher schwer, dass er uns bei der Weltmeisterschaft beehrt. Ich kann mir vorstellen, dass er diesmal vielleicht eine Pause macht. Aber allerdings krass, ne, wenn du überlegst, weil wir über die fast 100 Punkte oder die 100 Punkte, die er machen wird, sprechen, dann plus Connor McDavid, der deutlich schon über 100 hat. Da redest du über 200, weiß ich nicht, Punkte und die Mannschaft als solches schafft es trotzdem nicht.
Ja, das weißt du nicht, das ist noch drin.
Ja, stand theoretisch. Jetzt, sag ich mal,
werden wir reden. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie wirklich noch reinkommen. Da sind zwar noch, wie gesagt, ich glaube 6 Spiele zu spielen. Und vorher, wie ich mal geschaut gehabt habe, da waren sie irgendwie 5 Punkte weg. Genauso wie Chicago übrigens mit Cahun. Also immer noch relativ eng, aber du merkst auch, dass sie nicht wirklich hinkommen.
Der Grubi schiebt gerade Colorado so ein bisschen in Richtung Wildcard-Platz noch.
Stimmt, der hat mega abgeliefert. Mega, ne?
Ja, die sind momentan auf dem Platz. Ja. Also das sind die eigentlich zu holen wären.
Ja.
Und jetzt, wenn wir gerade dabei sind, er hat auch noch sein Hattrick gehabt. Ja.
Haben wir noch gar nicht gesagt.
Erster
Karriere-Hattrick.
Ja. Und er hat selbst gesagt, das kann man sich bei Twitter anschauen, er hat selbst gesagt, das hat echt ganz schön lang gedauert, bis ich den geholt habe. Das zeigt aber auch wieder ein bisschen was von seiner Einstellung, was er selbst von sich letztendlich erwartet. Und das war das Spiel gegen die Los Angeles Kings.
Gegen Marco Sturm?
Genau, gegen Marco Sturm als Co-Trainer bei den Kings, dass die Oilers dann gewonnen haben, 8-4. Und die LA Kings sind momentan in der Konferenz relativ weit unten letzter. Und hat einen lustigen Tweet gegeben, finde ich, weil das ist eine schwierige Saison, muss man ganz klar sagen, für die Kings.
Musst du Durchhalteparolen raushauen.
Ja, die LA Kings haben selbst rausgehaut. If Britney Spears survived 2007, the LA Kings can survive the season.
Also, ja, aber die LA Kings sind ja sehr kreativ und sehr selbstironisch gerade.
Ja.
Wir erinnern an?
An Ron Burgundy.
Ron Burgundy. Das große Vorbild von Rick Goldman.
Man weiß es nicht, ob es nicht der gleiche ist.
Wer ist wer? Wer ist der Echte, wer ist der Falsche? Wer ist was?
Ron Burgundy alias Will Ferrell. Nee.
Jetzt hast du gesagt.
Heißt er Will Ferrell?
Ja.
Ich dachte,
Rick Goldman. Wie heißt der singt?
Heißt er nicht, nicht Rick Goldman?
Der singt.
Wer ist es jetzt?
Happy. Wie heißt denn der? Heißt er nicht auch?
Pharrell Williams.
Ah, ist fast das Gleiche. Finde ich schwierig. Sowas ist für mich schwierig. Die Leute müssen sich umlenken. Den nenne ich jetzt anders. Hat tatsächlich die Eishockey-Übertragung bei Fox Sports komplett mitgemacht. Kann man auch beim LA Kings Twitter-Account sehen.
Ja, das ist wirklich.
Es ist gut.
Nicht jeder kennt den. Du musst mal kurz erklären, dass das eine Art Kunstfigur ist, die er da geschafft hat.
Ich weiß gar nicht.
Das
sagst du. Ich weiß gar nicht, ob das noch eine Kunstfigur ist. Er hat jetzt auch einen eigenen Podcast. Also inzwischen lebt er denn selbst.
Er lebt.
Er persifliert sich quasi in dieser Rolle selbst.
Ja, aber wer persifliert wen?
Das machen wir dann nächste Woche in unserem Buch-Podcast.
Machen wir da eine Auflösung.
Ich habe ja auch einen Buch-Podcast, kann ich jetzt mal sagen.
Es ist auf jeden Fall extrem unterhaltend. Wer Lust hat, da mal reinzuschauen, kann das gerne mal tun. Über Social Media kriegt man da ja eine Menge mit.
Man kann sagen, während der Übertragung ist er ein Burrito und ist auf der Kisscam drauf, wo er mit seiner kalten Milch und Burrito den Burrito küsst. Auf dem großen Würfel in Los Angeles. Ich finde sowas ja lustig.
Ja, der Rheinländer sagt, der Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
Ja. Also ich fand das auch sensationell. Rick, wir haben uns telefonisch auch totgelacht.
Telefonisch?
Ja, und haben uns gegenseitig gesagt, hast du schon gesehen, musst du anschauen. Ja, ja.
Also nochmal, Hut ab zu Dreiseit, ziehen wir zu Ron Burgundy.
Ich bin ein bisschen abgekommen.
Kriegen wir jetzt wieder die Wände hin?
Ganz einfach.
Ja, wir schlagen sie ein.
Ja, wir reden einfach über Augsburg-Düsseldorf, über die Serie haben wir nicht so viel gesprochen.
So schnell.
Ey.
Dann sag was zu Augsburg.
Das verstehe ich auch nicht übrigens.
Was?
Ey.
Das ist doch in Augsburg.
Ja, ich war da schon bei 2 Spielen, ich habe das kein einziges Mal gehört dort.
Echt? Unten haben sie gesagt, ich war nicht da bei Augsburg bisher.
Ich habe mich total gewundert, dass das jetzt überall so publik gemacht wird. Also ich kriege die gute Stimmung in
Augsburg. Du musst kurz erklären, was bedeutet ey.
Ja, ich weiß es ja nicht.
Ach so. Aber wo hörst du ey?
Es ist jetzt irgendein Hashtag, den viele unter die Serie Augsburg-Düsseldorf setzen.
Ist das, wenn du mit der Schiedsrichterentscheidung nichts anfangen kannst?
Anscheinend ist es so ein Ausruf, den es... Und wenn ey geschrien wird, gibt es ihn ja nicht nur in Augsburg oder den gibt es auch fast
jedes Stadion. Er hat wohl einen anderen Grund von einem ehemaligen Spieler. Aber ist ja jetzt egal, das soll ja nicht unser Thema sein.
Jawohl.
In der Serie, was auffällig ist, 2-1 Düsseldorf in der Serie geführt, 5 Tage Pause, jetzt steht es 3-2 für Augsburg.
Du hast es ja eben schon angesprochen, diese vielen Ups und Downs hast du ja so ein bisschen mit der Pause erklärt, oder? In dieser Serie.
Die Serie ist halt auch in dem Spiel 4, da war wenig Zündstoff drin. Also die Serie, muss man auch sagen, die hatte sehr viel Zündstoff
zuvor. Die hat angefangen mit 150 Strafminuten im ersten Spiel.
So, und das vierte Spiel nach der Pause.
In die Fresse rein.
Das vierte Spiel nach der Pause war eher so lame für die Serie. Also eigentlich ein normales Spiel so. Ja. Könnte auch in der Hauptrunde sein. Trotzdem beide Spiele unheimlich eng. Also das 2-1, das 4-3 nach Verlängerung, das ist schon verdammt nah dran. Also da kann man nicht sagen, dass die Pause komplett alles rausgenommen hat und alles verändert hat. Es ist trotzdem sehr eng. Was halt auffällt ist, und das sehen wir eigentlich, glaube ich, die ganze Hauptrunde schon, Düsseldorf ist unheimlich abhängig von ihrer ersten Reihe und von den Topspielern. Und das ist nochmal Dejeuner, der hat jetzt in allen 5 Spielen Punkte, der hat 3 Tore, 6 Assists, 9
Scorerpunkte in der Serie.
Wahnsinn. Dazu Bartha, der hat in den letzten 3 Spielen 6 gemacht. McKiernan, der Verteidiger eigentlich schlechthin, bei denen unheimlich viel Eiszeit. Der hat 5 Punkte.
Ja, aber auch nur Verteidiger sonst neben der Reihe, ne? Also.
Ja, aber die leben halt von wenigen das ganze Jahr über schon. Also wenn man sich da angeschaut hat, was die Gogula, Bartha, die Genot-Reihe, wie wichtig die war, wie wichtig die in Überzahl war, ja, wenn es funktioniert, wie wichtig das Überzahl wiederum für Düsseldorf war in der Hauptrunde, ist der nächste Faktor gewesen.
Ja, so Ritter, Wall, Olimp.
Ja, auf die Rennen. Warten ja alle immer noch auf diese Explosion.
Ja, komisch. Ne?
Und da hat Augsburg vielleicht ein bisschen mehr Tiefe, das ist mehr so auf alle so ein bisschen verteilt. Also sagen wir es mal andersrum, da hat ja 1-2 Spieler, aber ansonsten stechen da nicht so viele raus, ist nicht so abhängig nur von einem vielleicht.
Ja, du merkst es ja, ich meine, da Tommy Holzmann hat 26, 27 Spiele kein Tor gemacht und dann entscheidet er die Overtime. Das ist ja genau das, was du in den Playoffs auch brauchst.
Aber das ist auch
dieses Secondary Scoring, dass diese Jungs mal ein Tor machen, von denen du es jetzt in so einer entscheidenden Phase nicht erwartest. Das ist genau das, was bei Düsseldorf gerade noch ein bisschen fehlt.
Und die müssen das letzte Spiel verpacken, ne? Diese 3-1-Führung. Dann kriegen sie kurz vor Schluss, 46 Sekunden oder so, glaube ich, vor Ende, diesen Ausgleichstreffer. Und dann, hast du gerade angesprochen, Holzmann mit diesem Overtime-Winner. Also, das musst du dann doch in der Serie erstmal verpacken.
Ja. Verpacken muss Mannheim eine lange Pause.
Ja, das stimmt.
Die haben wieder nichts zu tun.
Aber jetzt. Wir gratulieren auf jeden Fall zum Einzug ins Halbfinale.
Erstes Team im Halbfinale.
Tusch.
Ja, erstes Team. Haben es dann nochmal spannend gemacht.
Ja, die Nürnberger haben es spannend gemacht, muss man sagen. Thomas Sabo Eisteigers, finde ich, da fragt man sich nachher so, wenn man das jetzt gesehen hat, was sie in dieser Serie insgesamt abgeliefert haben. Na klar, lagen die deutlich hinten, schnell 3-0, dann haben sie das Spiel nochmal zu Hause gewonnen. Aber auch bei den Spielen vorher, finde ich, haben die besser gespielt als sehr, sehr viele Partien in der Hauptrunde. Und da stellt sich ja schon die Frage, was hätte sein können, wenn dieses Team vorher vielleicht auch mal...
Wenn dieses Team komplett gespielt hätte.
Weil komplett, die hatten, komplett mit, wegen der Verletzung?
Nee, gar nicht wegen den Verletzungen, sondern da haben wirklich ein paar Jungs, von denen
viel erwartet
hat,
genau, Zusammenhalt.
Haben da einfach nicht performt, ja, als es drauf ankam.
Punkt. Ja, genau. Also so kann man es sagen. Also ich finde auch, wenn man das vierte Spiel gesehen hat, natürlich sehe ich nicht 52 Spiele von Nürnberg, das sieht keiner von uns, aber Nürnberg habe ich doch öfter mal gesehen dieses Jahr. Und wenn man diesen vierten Viertelfinale gesehen hat von Nürnberg, da fragt man sich, wenn sie so gespielt hätten, das ganze Jahr über, dann wären sie da gestanden, wo sie eigentlich sein wollten.
Ja, da musst du gar nicht gegen Mannheim spielen,
nee, im Viertelfinale. Richtig, nehmen. Genau. Und gegen Mannheim hast du einfach dann keine Chance. Auch nicht so, wie es Jahr gelaufen ist, muss man ganz klar sagen. Spieler am Schluss raus, die dann auch verunsichert sind, das kommt dann noch dazu, die kein Selbstvertrauen haben mehr. Und Mannheim, auch wenn sie dann auch, muss man schon zugeben, angepisst waren, dass sie das Spiel 4 verloren haben, das haben sie sich so nicht vorgestellt. Ich glaube, du hast nicht einmal einen Interviewpartner gekriegt, weil alle vorbei sind an dir.
Ja, ich muss mich in Sicherheit bringen, sonst wäre ich unter 27 Schlittschuhen gelandet. Das ist ziemlich sicher. Dann sehe ich heute anders so aus. War ja, wirklich. Ist auch gar nicht böse gemeint. Ich meine, ich habe das auch verstanden. Ich habe dann auch gar nicht nachgehakt, bin keinem hinterhergerannt. Manchmal musst du ja auch sagen, komm, lass mal sein, ist auch gut, verstehe ich auch, dass ihr jetzt stinkig seid. Und wir sehen uns ja nochmal oder die Serie geht dann noch weiter, alles gut. Also,
deswegen wollte ich es auch gar nicht erzählen, sondern nein, es ist einfach nur so, du hast gemerkt gehabt, scheiße, damit haben sie eigentlich nicht gerechnet aus Mannheimer Sicht. Und dann waren die auch daheim ein bisschen nervös. Also da hat sie ja nach 30 Minuten, bei diesem 7-4, wo sie dann doch gewonnen haben, Mannheim, war nach 30 Minuten noch 3-3. Also das hat man schon gemerkt, dass das ein bisschen reingespielt hat dann bei den Mannheimern, dass sie das vierte Spiel verloren haben, wo sie nicht so wirklich damit gerechnet haben.
Ja, aber jetzt sind sie durch und haben wieder Break.
Chill-Out-Zone.
11 Tage. Ja. Hätten sie gehabt, wenn sie einen Sweep gemacht haben, da kommen 2 Tage weg, 9 Tage frei.
Freitag geht's weiter, natürlich dann eventuell noch Sonntag mit einem möglichen Spiel 7 oder mehreren, man weiß es nicht. Ja. Genau, alles noch drin in diesen Serien. Aber zu guter Letzt, Samstag gibt's auch noch ein Eishockeyspiel, Basti, und du bist dabei.
Ja, Samstag gibt's ein Eishockeyspiel tatsächlich, und zwar in Kaufbeuren, der Erdgas-Schwaben-Arena, ab 19 Uhr. Ein Benefizspiel zwischen den Altherrenmannschaften von Kaufbeuren und dem e.V. Landshut. Das ist ja eine gute alte Tradition. Das Ganze für Hockey for Hope. Da geht es um benachteiligte Kinder, die da unterstützt werden in Kaufbeuren und in Landshut. Und wer Bock hat, vorbeizukommen, es ist ein ganz gutes Line-up, das da hingestellt wurde, schaut vorbei. Erdgas-Schwaben-Arena, 19 Uhr geht das Spiel los. Rundumprogramm gibt es, Versteigerungen, alles für den guten Zweck.
Sehr schön, Basti. Das machst du ja ein bisschen, gell?
Du bist ja der Schirmherr.
Ja.
Ist ja dein Hood, sozusagen, Kaufbeuren.
Ein ehemaliges, tatsächlich.
Cool. Schön.
Finde ich gut, dass du es unterstützt.
Ich auch. Du musst bei eigentlich nur noch mal schauen, meinst du, dass das Training schon aus ist.
Du hättest auch mitspielen können übrigens. Du hättest bei AHA Landshut und Kaufbeuren ja spielen können.
Ich weiß, ich bin leider nicht da, aber ich hoffe, dass viele
Du warst kommen. Eingeladen auch.
Gell? Ich weiß, du hast mich eingeladen. So, dann schauen wir mal, ob wir jemanden in Ingolstadt erreichen.
So sieht's aus. Wir probieren mal in Ingolstadt anzufunken und rufen mal David Elsner an.
Dreh die Wählscheibe.
Schick das Fax vor, erst ob er da ist. Hast du noch einen Fax?
Und eine Postkarte an Hans
Zach. Ich hab noch nie.
Ja, warte mal, bevor mein
Anruf noch schnell. Postkarte.
Einmal an Hans Zach, der hat ja am Samstag eine Geburtstag, Podcast. 30.03. Und wenn ihr den Podcast später hören würdet, ist wurscht, der freut sich trotzdem noch auf irgendeine Postkarte. Ja. Schickt einfach an Hans Zach in 83646 Bad Tölz eine Geburtskarte.
Geburtsurkunde.
Geburtstagskarte, wollte der Rick sagen.
Aber Postkarte. Hans wird 70 Jahre alt.
Wir können ja
auch herzlichen Glückwunsch
schon mal. Jahre alt.
Genau, wir können ja auch einfach sagen, wir kommen mit unserer Postkarte vorbei. Das versteht dann besser, wenn wir unser Gerät mitnehmen.
Du nimmst dein Gerät mit? Komm, jetzt lass lieber anrufen.
Ja, klinge. Warte, ich wähle.
Servus, grüß euch.
Ja, David, grüß dich. Servus.
Schönen guten Tag.
Servus.
Servus.
Schönen guten Tag.
Wir wollten ja nochmal nachhorchen beim ERC Ingolstadt, hatten wir schon angekündigt und haben auch schon ein bisschen über die Serie gesprochen. Aber erstmal kommst du ja mehr oder weniger, Elsie, direkt frisch vom Training, oder?
Ich bin gerade fertig geworden, genau.
Okay, was hat länger gedauert, das Training oder die Performance nachher in der Umkleidekabine beim Frischmachen?
Ich bin jetzt leider so einer, der wohl nicht so lange braucht. Also bei mir war das Training schon definitiv länger als das Frischmachen.
Jetzt ist ja heute Mittwoch, wir haben immer noch die Pause. Heißt, ihr spielt erst wieder am Freitag. Wie unterscheidet sich das Training, weil du gerade runterkommst? Wie lange wart ihr ungefähr am Eis und schaut es anders aus, als wenn ihr sonst die Freitag, Sonntag, Dienstag-Schichten fahrt?
Das Training ist bei uns jetzt eigentlich wie gehabt. Wir haben immer so eine Stunde Eistraining und davor so eine halbe, dreiviertel Stunde Workout mit unserer Fitnesstrainerin. Wir trainieren halt im Training ganz normal das, was wir im Spiel vielleicht auch falsch gemacht haben oder auf das, was man aufpassen sollte. Das trainieren wir jetzt gerade momentan. Und wenn du halt, wie gesagt, am Samstag oder an einem Montag Training hast, wo am nächsten Tag Spiel ist, dann ist nur kurz so ein Warmmachen, die Hände ein bisschen ölen und ein Torwart warm schießen und dann ist da gleich wieder Sache erledigt.
Sag mal, ist das für euch, wir reiten immer wieder drauf rum, aber für uns ist es ja auch komisch mit dieser Pause. Ist das für euch auch so ein Rhythmuskiller tatsächlich?
Es ist tatsächlich so einer. Ich meine, man darf nicht vergessen, du spielst jetzt Playoff und hast eigentlich ganz normale Spielzeiten, immer Freitag, Sonntag, und das ist halt unfassbar nervig, weil du darfst nicht vergessen, du spielst die Playoff-Viertelfinalserie, die dauert jetzt 3 Wochen, musst dich jedes Mal darauf vorbereiten, und wir haben uns jetzt das ganze Jahr eigentlich darauf hin vorbereitet und darauf hingearbeitet, dass wir jetzt in die Playoffs sind, und jetzt musst du halt mehr oder weniger immer eine Woche warten, bis du das nächste Spiel spielen darfst, und das ist schon, geistig ist das vielleicht ein bisschen komisch, aber man darf auch nicht vergessen, man muss auch so sehen, dass für die Regeneration wesentlich besser ist, als jeden zweiten Tag zu spielen.
Ja, und der Gegner hat ja letztlich das gleiche Problem, von daher ist die Ausgangslage ja wieder gleich für alle. Bei dir, vielleicht werden wir gleich auch nochmal auf die Serie kommen, aber zu dir persönlich auch, ich meine, das läuft ja gut, oder? Gibt es einen Grund dafür oder viele Gründe, warum das insgesamt eine gute Saison ist und du ja auch in den Playoffs jetzt in der Serie auch schon 4 Punkte gemacht hast?
Ja, ich glaube, da gibt es viele Gründe. Ich glaube, das geht vom ersten los, dass mir der Trainer viel Vertrauen gibt. Ich jetzt auch Rollen einnehmen darf in der Mannschaft, wo ich auch mit guten Spielern wie ein Greilinger zusammenspielen darf, der wurde die Scheiben auch blind aufs Tor auflegen kann und du eigentlich nur das leere Tor hast. Ich darf Überzahl spielen, das ist natürlich auch nochmal so eine Sache, wo du deine Punkte machen kannst und sollst natürlich. Und wenn du halt das Vertrauen vom Trainer kriegst und du zahlst es zurück, dann läuft es für dich selber auch gut. Du hast Selbstvertrauen und dann fallen halt einfach die Kleinigkeiten fallen dir einfacher und du fühlst dich besser, du fühlst dich motivierter und freust dich auf jedes Spiel. Und bei mir ist es halt dieses Jahr wirklich alles mehr als positiv ausgegangen.
Und du hast gerade auch Greile schon erwähnt. Wie ist das so ein bisschen? Ich meine, ist ja schon eine Legende, die dann irgendwann jetzt abtritt. Ist das auch so von der Mannschaft nochmal so ein ganz kleiner Push oder spielt das keine Rolle? Bin ich da jetzt zu romantisch, dass man denkt, der soll ja auch noch einen absolut gebührenden Abschied bekommen und dementsprechend so lange wie möglich in den Playoffs in der Saison noch drin bleiben?
Nur, wir wollen natürlich für den Greile so weit wie möglich kommen. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, dass das seine letzte Saison in der DEL ist. Und wir wollen ihn natürlich, was der alles erreicht hat, wollen wir ihm natürlich die Möglichkeit erschaffen, so weit wie möglich zu kommen. Und das ist für jeden Spieler, ist das auch nochmal eine Ehre, mit dem Thomas zusammenspielen zu dürfen. Und wir selber sehen es ja auch. Ich glaube, das sehen auch die Zuschauer und die gegnerischen Mannschaften, was der Thomas in seinem Alter noch mal alles leisten kann und macht. Das ist für jeden immer noch Wahnsinn, das anschauen zu dürfen, und jetzt wollen wir halt schauen, dass wir für den Thomas und auch selbst für die Mannschaft, die haben hart daran gearbeitet, dass wir da hinkommen, wo wir jetzt sind, und wir wollen schauen, dass wir so weit wie möglich in die Playoffs kommen.
Jawohl!
Hashtag jawohl!
Hashtag jawohl!
Du, sag mal, so aus eurer Sicht, jetzt tatsächlich ganz subjektiv aus Ingolstädter Sicht, wie hat sich denn diese Serie gewandelt von Spiel 1 zu Spiel 5?
Jetzt, wenn wir es mal so sehen, das erste Spiel, da brauchen wir nicht drüber reden, das mit dem 6-2, das haben wir gut gespielt, und jetzt die letzten 3 Spiele, wo immer Overtime gekommen ist, wir wissen alle, dass das ein reines Glücksspiel ist, das in der Overtime, ich meine, das muss nur irgendwie ein Ding aufs Tor geschmissen werden und die fällt rein, und das war halt immer so. Jetzt die letzten Spiele haben wir gesehen, dass Köln einen richtigen Marsch gemacht hat, die wollen natürlich jetzt auch, die sind jetzt richtig unter Druck, bei uns ist halt nur noch so, dass die einen Sieg brauchen. Und die müssen natürlich noch mehr gewinnen. Und für uns ist es einfach das Ziel, dass wir das am Freitag zumachen. Wir wissen aber alle, dass Köln mit Sicherheit jetzt nicht nach Ingolstadt kommt und sagt, okay, für uns ist heute die Saison vorbei, sondern die wollen natürlich schauen, dass die das Spiel gewinnen und nochmal das Spiel 7 in Köln erreichen können.
Du hast es schon angesprochen, es hat ziemlich viele Spiele gegeben in der Verlängerung. Gell? Greile spielst du zusammen. Trotzdem, nachdem ihr das 4. Spiel daheim gewonnen habt, hat euer Trainer trotzdem wieder einiges umgestellt in den Reihen. Kannst du dir als Spieler erklären, warum das so ist?
Ah, das ist schwierig. Ich meine, du musstest eigentlich gerade in die Playoffs schauen, dass du einfach die Leute, wo gut zusammen passen, spielen lässt, egal ob du verlierst oder nicht. Ich meine, Playoffs, es geht jetzt nicht mehr um die Punkte, sondern da geht es um den Sieg. Und meiner Meinung nach müsstest du die Spieler zusammenspielen lassen, die wo funktioniert haben. Und ich glaube, dass das bei mir in der Reihe die ersten 3 Spiele mich gut gelaufen ist, und dann ist die Reihe rausgezogen worden. Man muss immer so sehen, der Trainer, der wird wissen, was er macht. Der versucht nicht, dass wir eine starke Reihe haben, sondern dass wir 4 starke Reihen haben. Und jetzt ist halt die Gewohnheit wieder, sich an einen anderen Center oder an einen anderen Stürmer zu gewöhnen und schauen, dass wir so gut wie es geht mit ihm zusammenspielen können. Ich meine, wir wissen alle, dass wir dasselbe System spielen und eigentlich muss jeder wissen, was wir spielen können. Ja, wie gesagt, es ist schwierig, aber der Trainer, denke ich, hat schon eine Lösung und wird wissen, was er machen will.
Weil wir eben auch noch über die Pause gesprochen haben, wie verbringst du jetzt so einen Tag noch? Ich meine, trainingsfrei jetzt?
Ja, wie verbringe ich so einen Tag? Eigentlich, wenn das Wetter schön wäre, würde ich jetzt tatsächlich zum Golfen gehen, ein bisschen frische Luft schnappen
und ein paar Abschläge machen. Was ist das Handicap von David Elsner?
Golf?
So, ich hab
noch... Also neben dem Eishockey-Technischen?
Ich bin noch beim Start. Ich habe letztes Jahr erst angefangen, habe noch keine Turniere gespielt. Aber es macht unfassbar Spaß. Also da kann man wirklich nichts sagen. Es ist, glaube ich, auch gut fürs Hirn, mal frische Luft zu schnappen und mal vom Eishockey wegzukommen und mal was anderes zu denken. Ansonsten, wenn halt so wie heute das Wetter schlecht ist, dann versuche ich so gut wie es geht, Freunde oder Familie mal zu besuchen. Zum Beispiel heute fahre ich nach Landshut jetzt dann, Freunde, Family besuchen. Wie gesagt, mal vom Eishockey, von dem ganzen Playoff-Thema mal rauszukommen und einen Kopf freikriegen.
Moment mal, so leicht kommst du mir jetzt mit dem Golf nicht aus. Du spielst bereits ein Jahr und hast noch kein Handicap. Digga, was geht denn mit
dir? Er arbeitet an der Platzreife.
Nein, Platzreife machst du nach 3 Tagen als Eishockeyspieler. Da kann ich dich so nicht rauslassen jetzt aus der
Nummer. Die Platzreife habe ich tatsächlich, habe aber wie gesagt noch kein Turnier gespielt. Und,
aber was spielst du auf der Runde? So, was spielst du auf der Runde? Du musst ja zumindest irgendwie mit 25 spielen nach einem Jahr.
Also mir wurde gesagt, ich war auch mit einem Golftrainer unterwegs, er hat mir gesagt, dass ich so um die Handicap 23 bis 26 bin. Ja. Und ja, ich muss halt jetzt wahrscheinlich erstmal ein Turnier spielen, dass ich schwarz auf weiß habe.
Ja. Entscheidend ist ja dieses Turnier des ERC Ingolstadt vor der Saison. Das ist ja genau. The place to be.
Ach, das legendäre Golfturnier?
Das legendäre Golfturnier.
Genau, das ist das Wichtigste.
Ja, wollen wir da jetzt aber auch nicht weiter ins Thema gehen.
Ja, schön, Elsie, du, was kann man von der Serie noch erwarten? Jetzt, ihr seid ja noch vorne, 3-2.
Was entscheidet die Serie?
Ja, was bringt die Serie?
Ja, die Serie, was sie bringt, das, ich glaube, so wie die letzten 4 Spiele, das wird auf jeden Fall ein Auf und Ab. Das wird ein hartes Eishockey-Spiel jetzt gerade am Freitag, aber wir wollen schauen, dass sie zu Hause den Sack zumachen. Die werden dagegen halten, das wird auf jeden Fall für die Zuschauer gerade gut eisiges Spiel und man kann auch sagen, dass das definitiv kein Spiel wird, das wo klar gewonnen wird, sondern eher mit einem Torunterschied. Vielleicht geht es hier in die Overtime, vielleicht auch nicht. Ich sag, dass das ein Spiel ist auf Augenhöhe und dass beide Mannschaften fighten um den einen Sieg.
Ich gebe dir einen mit. Noch eine Overtime und dann habt ihr die meisten Overtimes in einer Serie in der DEL-Geschichte.
Super.
Ja,
das Eishockey-Lexikon. Macht mit.
Nee, wir wollen schauen, dass wir das vielleicht nicht in die Overtime ziehen. Wie gesagt, das ist ein reines Glücksding, Overtime. Wir wollen schauen, dass wir den Sack in der regulären Spielzeit zumachen können.
So ist es. Und am Samstag wird der Hans 70 Jahre alt, Hans Zach. Wollte ich dir bloß kurz sagen, Falls du es nicht weißt.
Ja, da musst du aber kurz einwerfen.
Ich habe tatsächlich gestern schon gelesen. Ich weiß es.
Wir müssen aber ganz kurz einwerfen, dass Elsie ja selber Geburtstag hatte letzte Woche.
Ah.
Ja. Gratulation nochmal verspätet.
Natürlich.
Vielen Dank.
Das war ja am Tag des Overtime-Siegs, oder?
Genau.
Ja,
das
okay.
War der Freitag, wo wir Overtime gewonnen haben.
Ja, wir haben aufgerufen, dass wir Hans Zach alle Postkarte schicken. Übrigens, Wenn du auch Lust hast, kannst du mitmachen, Hans Zach 83646 nach Bad Tölz Postkarten schicken.
Jetzt musst du es machen.
Möchtest du deine Adresse hergeben, dann schicken wir dir auch Postkarten. Nee, mach's nicht, wir können sie rausschneiden. Klar. Wir können sie rausschneiden.
Ich bin dabei, ihr müsst das nur mal noch schicken, die Adresse.
Okay. Der Rick fährt in Landshut vorbei und bringt sie persönlich.
Perfekt.
Wenn er auf dem Heimweg ist.
Sehr gut. Elsie, dann vielen Dank für deine Zeit.
Gerne, ich bedanke mich auch.
Und viel Spaß noch in den Playoffs. Mal schauen, wie lange sie gehen, auch für dich und den ERC Ingolstadt.
Vielen Dank euch drei auch noch viel Spaß. In
Alles klar, ciao,
Rock'n'Roll.
Ciao.
Hashtag jawohl.
Ciao, servus. Servus, ciao.
So, dann haben wir das da abgerundet hier. Ausgabe 8. Und natürlich zu guter Letzt, wie immer nochmal der Aufruf und die Erinnerung. Wie sagt Rick Goldmann?
Hans
Zach. Auf jedem Endgerät auf Abo drücken, egal bei wem.
Ja.
Ja. Und Hans Zach eine Postkarte schicken.
Richtig.
Und
da, wo man abonnieren kann.
Unter 83646 im Bad Tölz können Sie viel Freude stiften.
Du stiftest, glaube ich, viel Freude im Moment
Hans Zach beim Hans. Postkarte schicken zum Geburtstag.
Ja.
Cool. Ah, der freut sich doch, oder?
Dann turn mal die Musik ab.
Hier kriegt er eine, definitiv.
Ja. Mann, das ist ja die falsche Taste.
Happy Birthday hätte es mal aufspielen können.
Ja, könntest du singen? Ist noch zu früh.
Ah, komm,
ja,
kann er noch nicht.
Nee, machen wir nächste
Woche. Der Hans ist aber eh nicht da, der kommt erst am Freitag, also hört das auch erst am Samstag wahrscheinlich, den Podcast.
Den kannst du ja überall hören. Das lass er von mir sagen.
Du weißt,
du
bist technisch jetzt
nicht so weit, aber den könntest du auch irgendwo im Ausland hören.
Nee, doch. Das ist nicht dein Ernst.
Doch. Und wenn du auf Abonnieren klickst, dann kommt der automatisch raus, wenn du im Wi-Fi bist oder Wi-Fi, nicht mit Wi-Fi vergleichbar, aber ähnlich in die Richtung.
Was du nicht weißt,
springt dir das Teil auf dein iPhone drauf,
ob du das willst. Der Kosmopolit des internationalen Podcasts.
Der Kosmonaut.
Stream on, Leute. Also, wir freuen uns, wenn ihr abonniert.
Ich muss weiter zum nächsten Astronauten-Podcast ums Eck drücken.
Servus und Papa.
Leute, hier macht man was mit. Aber wir kommen zurück. Wir sind ziemlich sicher. Die Sportfuzzis, Basti, Rick und Sascha, danke fürs Zuhören. Wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Ausgabe. Das wäre Nummer 9. Das war die 8. Macht's gut. Ciao.
Ab ins Archiv damit.
Ja, archiviert.